Also das ist wie so dieses, wir maßen uns an zu sagen, wir gestalten die Welt neu oder wir designen die Welt neu. Die Welt ist viel zu komplex und viel zu groß, das geht gar nicht. Wir können es in kleinen Punkten machen, wir können den Alltag neu gestalten, aber wir können doch nicht die Welt, wir können sie mitgestalten, ja, aber nicht komplett irgendwie so umgestalten, ja.
Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Hier reden wir mit Alumnis, KommilitonInnen, interessanten und tollen Menschen nicht nur über Kommunikationsdesign. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Tatjana Schmidt. Mit ihr habe ich schon in einer der Bergwerk-Sonderfolgen Anfang des Jahres über ihre Masterarbeit gesprochen. Dieses Mal philosophieren wir unter anderem über Aufmerksamkeit, Einfluss und Grenzen von Gestaltung sowie die erweiterten Rollen von Design.
Ja, das ist tatsächlich echt so ein Manko bei uns auch. Wenn du überlegst, dass vielleicht Dinge, die nicht so viel Tiefgang haben, meistens dann besser laufen oder besser von der Umwelt halt wahrgenommen werden, wie Dinge, die wirklich Tiefgang haben. Also das ist ja so ein bisschen Tarnentäuschen durch das, dass du visuell alles gestalten kannst, dass es ausschaut, wie ja, wenn es toll wäre. Okay, das schmälert natürlich nicht die Arbeit, die dahinter steckt.
Nee, ganz klar, es ist halt einfach so ein anderer Fokus und es ist halt dann auch gerade, wenn ja Projekte durch ein Semester begrenzt sind von der Zeit, musst du dich halt entscheiden, wie viel gehst du in die Gestaltung und wie viel gehst du ins Konzept. Und ich meine, es gibt auch ein paar, die haben einfach irgendwie mehr als 24 Stunden am Tag und packen eine sehr krasse Gestaltung zu einem sehr krassen Konzept. Aber meistens ist halt doch, sieht man schon, dass der Fokus auf einem der beiden Sachen liegt und entweder die Gestaltung etwas schicker ist und visuell ansprechender oder halt mehr im Kontext, mehr im Konzept steckt. Aber beides ist tatsächlich auch schwierig, nicht so oft da.
Ja, wenn du Zeit hast, dann ist es machbar. Ohne Zeit ist es nicht machbar. Da muss man, glaube ich, klare Grenzen ziehen und auch Prioritäten dann setzen.
Ja, voll.
Ich finde aber, ein gutes Projekt muss nicht immer extrem fancy gestaltet sein und extrem gut nach außen visuell tragbar sein, sondern ein gutes Projekt kann halt einfach inhaltlich auch extrem durchdacht sein. Also
ja, ich finde, ein gutes Gestaltungsprojekt wird halt drauf, wenn diese visuelle Ebene nicht unbedingt super schick ist, aber sehr funktional ist und halt die Kommunikation erledigt, weil, ja, ich meine, unser Studiengang heißt ja Kommunikationsdesign, beziehungsweise du hast ja zuletzt den Master gemacht, jetzt im Februar Informationsdesign, ja. Wobei ja auch Information eine gewisse Art der Kommunikation ist.
Ja, genau. Ich verstehe tatsächlich, oder wie ich den Master so ein bisschen mitgenommen habe, auch jetzt für die Berufswelt, ist, dass Informationsdesign nochmal so eine Schippe drauf liegt für mich. Man arbeitet sich nochmal weiter ein, geht nochmal mehr in die Perspektive rein, mehr mit dem Hintergedanken, mehr mit der wissenschaftlichen Seite eigentlich auch, um dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr rauszuholen. Und ich sehe Kommunikation eigentlich eher dann als, blöd gesagt, Mittel mit. Also als Mittel, wie ich dann die Inhalte dann nach außen bringen kann.
Das heißt, du würdest vielleicht sagen, Informationsdesign ist so die Ebene hinter Kommunikationsdesign. Das heißt, du fängst an mit der Kommunikation und wenn du die dann kannst, dann gehst du noch weiter, dass du noch mehr Informationen hast, die du kommunizieren kannst.
Ja, ich glaube, Gerhard Schweppenhäuser würde jetzt ganz was anderes sagen.
Was würde er sagen?
Boah, gute Frage. dieses Feld betrete ich jetzt mal nicht, weil das kann nur falsch sein. aber tatsächlich für mich hat das so Sinn gemacht und jetzt so ein bisschen, wenn ich das alles so ein bisschen Revue passieren lasse, dann ist es für mich schon nochmal dieses Learning raus, dass Kommunikationsdesign für mich eigentlich so mein Handwerksmittel ist, wie ich Dinge dann nach außen kommunizieren kann, und Informationsdesign dann nochmal diese Ebene dahinter, die vielleicht auch ein Handwerksmittel ist, aber halt primär auch so ein bisschen dieses Gedankengut, wie gehe ich an Themen dran, und auch dieses, wie kann ich Dinge strukturieren, nach außen bringen, nochmal im Prinzip tiefer gehen, das Problem hervorholen, also diese, ja, tiefergehende Ebene.
Du bist ja jetzt ein bisschen aus dem Luxus raus, im Studium zu sein, wo du selbst entscheiden kannst, wie tief gehst du mit dem Tiefgang und dir da selbst Ziele setzen kannst und entscheiden kannst, auch deine Zeit da rein zu investieren. Wie setzt sich das für dich fort? Hast du da immer noch diese Freiheit? Kannst du dich sehr tiefgängig mit Themen befassen? Was machst du überhaupt? Also bist du irgendwie angestellt und jemand anderes entscheidet das für dich oder kannst du es selbst entscheiden? Und wie setzt du die Arbeitsweise, die du im Studium hattest, jetzt noch ein?
Das ist tatsächlich eine total interessante Frage. Also ich bin angestellt Teilzeit in einer Firma. Eigentlich wollte ich mich selbstständig machen. Persönliche Umstände haben es ja so ein bisschen dann eingegrenzt auf, okay, ich muss mich doch einstellen lassen oder anstellen lassen. Ich bin jetzt in einer Firma, die nennt sich Institut für Vorsorge und Finanzplanung und da geht es im Prinzip darum, wie wir unabhängig Versicherungen bewerten können und auch als Wissenstransfer fungieren können und das ist eigentlich super interessant für mich, weil ich da eigentlich die Zuständigkeit habe, so ein bisschen das Marketing mit zu ebnen, aufzubauen, Fragen zu stellen tatsächlich. Ich bin in der gleichen Rolle tatsächlich tätig, ein bisschen wie in meiner Masterarbeit. Und das ist eigentlich so das Schöne. Ich bin so der proaktive Impulsgeber oder die Impulsgeberin, die vielleicht manchmal auch unangenehme Fragen stellt, die so ein bisschen hier fragt und da fragt und vielleicht auch ein bisschen positiv nervt. Aber das ist eigentlich so das Coole, was ich gerade mache. Ich verstehe mich auch aktuell echt als Informationsdesigner oder als Kommunikationsdesignerin in der Mischung, vielleicht auch als Transformationsdesignerin. Das ist das Coole, was ich gerade mache. Und war auch ein purer Zufall, dem ich echt dankbar bin, weil ich auch die Freiheit habe, das zu sein, wie ich bin, was ich bin und wie ich auch denke. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und das muss man auch hier, glaube ich, mit sagen, dass die Freiheit, das angelernte Denken auszuleben und vielleicht in die Strukturen mit einzugliedern, nicht überall freigegeben ist. Und deshalb bin ich da total dankbar für die Chance und auch für das Glück, dass ich dann praktisch da gelandet bin. meine Masterarbeit hat sich so ein bisschen, die ist jetzt ein bisschen stehen geblieben. Dennoch habe ich eigentlich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Und das, was bleibt, ist eigentlich das, was man gelernt hat und auch das, was man im Kopf hat, Glück sagt. Im Prinzip dieses Mindset, Methoden, die ich mir selber erarbeitet habe. Ich mache trotzdem noch Design Thinking Workshops, nur halt im Firmenkontext und versuche da Dinge voranzutreiben und zu bewegen auf einer anderen Ebene und auch mit einem anderen Kontext, der aber nicht weniger spannend ist wie vorher.
Voll cool. Das heißt, die Masterarbeit ist jetzt für dich erstmal abgeschlossen oder ist sie pausiert? Hast du davor nochmal was weiterzumachen, ich weiß nicht, fertig zu machen? Kann man sowas fertig machen?
Ich glaube, fertig ist man nicht, aber weitermachen, ja. Ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem noch einen Beitrag in der Publikation mitgeschrieben. Da sind auch die Isabella Kölz. Ich mache hier gleich auch ein bisschen Werbung, wenn man das machen darf.
Bitte.
Das ist eine Zusammenarbeit gewesen mit dem Europäischen Ethnologie-Lehrstuhl der Universität in Würzburg. Und die Isabella Kölz war dabei, die mit uns ja sozusagen ihren Doktor geschrieben hat. Und da ist tatsächlich meine Kommunikationsanalyse noch zu lesen, weil ich da mit den designanthropologischen Methoden gearbeitet habe, die tatsächlich immer noch ein bisschen nachwirken und das prägt einen tatsächlich. Also man versucht die Methoden, die man gelernt hat, sei es im Design Thinking oder jetzt mit den anthropologischen Methoden, versucht man die irgendwie trotzdem immer noch mit einzubinden. Also die Publikation kann nachgelesen werden und ansonsten, es ist zurzeit pausiert, würde ich jetzt sagen. Wenn dann wieder Zeit genug ist, möchte ich das weitertreiben. Aber manchmal brauchen Dinge auch einen gewissen Abstand, um nochmal nachwirken zu können, dass man nochmal genügend Energie fasst und wenn man dann merkt, okay, jetzt rentiert sich es gerade wieder, weil ich die Energie habe und ich stehe komplett dahinter, dann kann ich das weitertreiben.
Ja. Was ich ganz interessant finde, du redest ja von Methoden und hast du diese Methoden vielleicht durch diese Arbeit oder gerade auch durch die theoretische Auseinandersetzung damit, nimmst du sie vielleicht dadurch einfach stärker wahr und kannst sie dann nochmal bewusster und anders einsetzen? Weil ich denke mal, wir entwickeln ja alle in unserem Studienalltag, im Arbeitsalltag bestimmte Methodiken Und mir ist das zum Beispiel auch beim Design Thinking aufgefallen, dass es bestimmte Methoden gibt, die man einfach irgendwie schon verwendet, ohne wirklich zu wissen, ah, okay, das ist eine Methode.
Das hast du voll schön zusammengefasst eigentlich. Ja, ich würde sagen, dass durch das, dass ich mich ganz viel mit Methoden und Methodiken beschäftigt habe, wie ich an Dinge rangehen kann mit verschiedenen Wissenschaften und da mal reingeschaut habe im Prinzip. Ich würde mich da jetzt nicht als Profi betiteln, sondern im Prinzip als, es ist ein kleiner Meilenstein, der in meinen Werkzeugkasten, den ich mir dadurch erarbeitet habe, zugelegt habe, dass mir das wahrscheinlich bewusster ist. Dinge, glaube ich, macht man oder erlernt man auch automatisch im Leben, so wie du eigentlich gerade formuliert hast. Sie sind präsenter, sie sind bewusster und ich glaube, sie sind auch Gesetze. Dadurch, dass ich sie aktiv und extrem bewusst auch benutzt habe.
Ja. Wie lernst du jetzt weitere neue Methoden?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Aktuell lese ich trotzdem noch ziemlich viel. Ich lese mir viel, ich schaue ganz viele YouTube-Videos. Tatsächlich, YouTube ist so das... Das erzähle ich tatsächlich auch so den Leuten, die so ein bisschen in den Bereich einsteigen. YouTube ist eigentlich wie so ein kleines Wissenssammelsurium. Hier soll keine Werbung stattfinden, aber es ist so viel Wissen zugänglich. Blinkist, Bücher, die einfach frei zur Verfügung auch stehen. Ja, in die Richtung Webinare besuchen, in die Richtung tatsächlich. Versuche ich mich schon noch weiterzubilden und ich habe auch extrem Durst, sage ich jetzt mal, auf Neues, ja, auf weiterzumachen und ich glaube, sowas darf nie aufhören.
Hast du da dann bestimmte Menschen, denen du folgst, die irgendwie dir einen guten Input geben oder suchst du gezielt nach Thematiken, die dich gerade in dem Moment interessieren? Wie ist da so dein Vorgehen, um Neues zu lernen? Hast du da vielleicht auch Empfehlungen, was man sich da mal anschauen sollte?
Also ich bin und war noch nie die Person, die extrem sich auf Personen fokussiert hat, sondern eher auf Thematiken und auf Inhalte. Ich gehe eigentlich rundherum. Ich höre ganz viel Podcasts, Design Thinking Podcasts, der OMR Podcast ist jetzt speziell für Marketing, jetzt nicht direkt für Design, so in die Richtung. Wenn ich Dinge lese, dann sind es meistens in Richtung menschlicher Psychologie eigentlich. Wie denken wir, wie entstehen Dinge, wie lernen wir auch Dinge, wie können wir Verknüpfungen schaffen? In die Richtung, ja. Also eher themenbasiert. Eher, was mich gerade interessiert und wo ich merke, okay, damit möchte ich mich eigentlich beschäftigen. Das ist so ein bisschen impulsiv und intuitiv. Also nicht jetzt so nach Strich und Warten und nach einem Regelwerk, sondern eher, wo ich merke, boah, da habe ich was gehört in einem Podcast, da lese ich mich jetzt weiter ein. Also so in die Richtung geht es eher ein bisschen.
Und dann kommt quasi aus dem Podcast das Buch und aus dem Buch vielleicht das Video und daraus wieder ein Podcast.
Ja, genau. Also so
Customer Journey. Schöne Verkettung.
Ja. Ja, total. Ja, also von dem her, ich glaube, diese Neugierde ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man, also im Design so und so, meine Meinung, dass Thema, also wenn man sich mit Themen beschäftigt, dass die Neugierde an erster Stelle stehen muss, weil aus der Neugierde entwickeln sich Fragen, entwickelt sich auch diese Perspektive, die man dann vielleicht auch einnehmen möchte, das Ziel und so weiter. Also ich glaube, die Neugierde sollte man sich auch immer ganz, ganz tief drin behalten.
Findest du es da wichtig, ab und zu auch seine Perspektive quasi wieder zurückzusetzen an einen Punkt von Menschen, die sich vielleicht noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben? Weil das stelle ich mir schwierig vor, aber ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Bereichen vielleicht auch wichtig ist, nicht eine schon so, ich war so neugierig und habe mich viel informiert und viel herausgefunden, jetzt weiß ich relativ viel. Ich meine, wir sind da natürlich immer noch beschränkt, dass wir uns jetzt nicht jahrelang mit einer Thematik rein auseinandersetzen, wie vielleicht jemand in der Wissenschaft das tut. aber dennoch ja ein deutlich stärkeres Wissen haben als der Durchschnitt, dann, wenn wir uns mit dem Thema informieren?
Ist tatsächlich eine interessante Frage. Kann man überhaupt das Wissen, das man erlernt hat, wieder so unterdrücken sozusagen, dass das dich nicht beeinflusst in dem, was du tust und was du denkst?
Und das ist wichtig. Das finde ich auch also sehr interessant. Also bringt es was? Sollte man das können oder sollte man es überhaupt machen, wenn man es kann? Und wenn ja, wie?
Jetzt wird es philosophisch. Also aus meiner Sicht, wenn man reale Projekte anschaut im Nachgang, ist es manchmal wichtig, nochmal Schritte zurückzugehen und den Sachverhalt von oben anzusehen, um nochmal einen Überblick zu schaffen, wo stehe ich gerade, was ist gerade passiert. Also so dieses Mittel der Reflexion ist, glaube ich, super wichtig. Das nochmal in den Augen zu sehen, wie am Anfang, also so ganz unberührt und ohne das Wissen, ist, glaube ich, nicht machbar. Ich glaube, es ist, man kann sich selbst Fragen stellen, zum Beispiel, dass man sagt, okay, man versucht es nochmal, man kann nochmal mit Leuten reden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal wirklich auf Menschen, die es betrifft, zuzugehen, die vielleicht aber auch noch nicht in der Thematik drin sind. Mal jemand wildfremd zu zeigen, hey, ich habe mir das und das dabei gedacht, oder vielleicht einfach mal ohne zu sagen, was man sich dabei gedacht hat, das Projekt oder den Sachverhalt herzeigen, und man merkt anhand der Reaktionen, okay, wie geht eigentlich jemand damit um, der eigentlich noch gar keine Berührungspunkte damit hatte. Also ich finde wichtig an den Gedanken, dass man sagt, man geht nochmal Schritte zurück und versucht nochmal so einen Überblick zu kriegen, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich war jetzt so tief drin, ich muss jetzt nochmal raus aus der Thematik. Weil man kennt ja dieses Sprichwort eigentlich, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dass man versucht, dann nochmal rauszugehen, sich vielleicht auch nochmal Feedback von jemandem zu holen, der total rational an das Gefüge vielleicht rangeht. Das ist super wichtig, glaube ich, um so eine einseitige Perspektive vielleicht auch nicht zu krass zu zentrieren.
Ich finde es aber eigentlich auch sehr interessant, wie du das machen würdest, weil ganz allgemein ist es ja so eine Sache, wenn man was nicht kann, dann sollte man dafür vielleicht einfach sich Hilfe holen. Und auch hier, klar, wieso sollte man sich die Arbeit machen, die Perspektive, die man mal hatte, einzunehmen, was wahrscheinlich gar nicht möglich ist, wenn man dafür andere Leute zu Hilfe nehmen kann, die ja dann die Perspektive sogar noch erweitern, weil man vielleicht noch was weiß von seiner alten Perspektive, aber dann nochmal Aspekte dazukommen, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind, um uns herum sind so viele tolle Menschen, die selber andere Erfahrungen haben. Jeder wird mit anderen Inhalten geprägt, erzogen, hat andere Laufbahnen. Und das ist ja eigentlich so ein riesiger Wissensschatz, der da draußen rumläuft. Wir alle tragen Wissen mit uns rum und Perspektiven, die ja total wichtig sind, auch die manchmal schwierig sind, miteinander zu vereinen, aber auch wichtig, wenn es jetzt um Projekte geht. Und ich glaube, dass wir das teilweise noch viel zu wenig machen, mal mit anderen nochmal drüber zu reden, vielleicht auch, weil man denkt, man muss es selbst schaffen und man hat Angst, dass man dann vielleicht schwächer dasteht als weil man es nicht alleine hinbekommt. Ich glaube, das ist schon noch so ein bisschen verbreitet. Auch diese, ja, es ist schon eine Hürde zu sagen, ich gehe jetzt auf Menschen nochmal zu. Ich rede die aktiv an. Vor allem für Menschen, die total introvertiert sind, ist es ja nochmal schwieriger zu sagen, okay, ich muss mich jetzt da wirklich zwingen, hinzugehen und da aktiv nachzufragen. Da kommt ja keiner auf dich selber zu und erleichtert dir das. Ich glaube, das spielt da auch schon nochmal mit rein, in diesem kleinen Einzelkämpfermodus drin zu bleiben, weil es vielleicht auch bequem ist, weil es ja weniger schwierig dann für mich selber wird. Ich glaube, man muss sich da immer auch selber sagen, was ist das Ziel von dem Projekt, was will ich erreichen und was brauche ich dafür? Und da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein, dann zwischendrin.
Und vielleicht dann auch nicht übersehen, dass die eigene Kompetenz nicht ist, alles zu wissen, sondern das Wissen zusammenzutragen von anderen und die Perspektiven von anderen. Weil ich glaube, das sagst du komplett richtig, dass wir als GestalterInnen extrem auf andere Menschen angewiesen sind. Und natürlich können wir Dinge selbst machen und natürlich können wir Dinge selbst entscheiden. Und wir haben vielleicht auch in einer gewissen Weise eine Intuition und haben einen Erfahrungsschatz, der uns ermöglicht, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber auch diese Erfahrungen stammen ja wieder aus Perspektiven von anderen und aus Erfahrungen, wie diese Dinge vielleicht mit anderen auf andere wirken und wie Interaktionen zwischen Objekten, die wir gestalten, und Menschen aussehen. Aber wenn wir uns komplett auf uns selbst verlassen, dann kommen wir auch nicht weiter und hinterfragen uns vielleicht auch gar nicht genug.
Total, total. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen. Und jetzt ist mir entwischt. Nein, mir ist es entwischt jetzt. Ich stimme dir dazu, vor allem im Social Design. Jetzt habe ich es wieder. Hey, Menschen sind nicht perfekt und das ist irgendwie auch schön. Die kleinen Zufälle. Wenn wir vor allem im Social Design sind, wir gestalten für Menschen und wollen aber trotzdem dann nicht mit Menschen zusammenarbeiten, ist ja auch irgendwie ein falscher Gedanke zu sagen, ich bleibe dann in meinem Kosmos drin und versuche nicht nach außen zu gehen und so viele Perspektiven wie möglich da reinzukriegen. Ich glaube, es kommt auf das Ziel eben drauf an, also für wen gestalte ich und was mache ich eigentlich, was will ich erreichen. Und je nach Ziel muss ich mehr oder weniger nach außen gehen, muss ich Perspektiven mit einbinden. Und ich glaube, vor allem der Punkt, den du gerade gesagt hast, ich finde es wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, dass wir nicht alles wissen können und das ist auch völlig okay. Und dafür gibt es aber auch Menschen, die sich gerade mit dem Themengebiet total beschäftigen, auf die wir zurückgreifen können und interdisziplinär zusammenarbeiten können. Wie dann diese Interdisziplinarität aussieht, das beschreiben wir ja dann selbst in dem Projektrahmen. Aber wir können auch, das ist auch gar nicht möglich zu sagen, wir gestalten mit dem Wissen, was wir haben, alles, was möglich ist. Also das ist wie so dieses, wir maßen uns an zu sagen, wir gestalten die Welt neu oder wir designen die Welt neu. Die Welt ist viel zu komplex und viel zu groß, das geht gar nicht. Wir können sie in kleinen Punkten machen, wir können den Alltag neu gestalten, aber wir können doch nicht die Welt, wir können sie mitgestalten, ja, aber nicht komplett irgendwie so umgestalten, ja.
Sehr schön, die Welt mitgestalten, aber nicht umgestalten. Ja, sehr gut. Vor allem eigentlich auch eine interessante These, wenn man sich überlegt, dass es in aktuellen Zeiten eigentlich so den Ruf gibt nach, wir müssen die Welt umgestalten. Aber ist vielleicht auch die Frage, ja, macht es Sinn, sie direkt umzugestalten? Können wir sie auf einmal umgestalten oder müssen wir sie halt vielleicht erstmal in kleinen Teilen ein bisschen mitgestalten, um dann quasi das große Ganze zu erreichen, dass wir halt nicht alles auf einmal machen können.
Ja, also genau das ist eigentlich so der Hintergedanke hinter der Aussage, zu sagen, was ist eigentlich so der machbare Rahmen? Was kann ich beeinflussen? Und vielleicht, wenn ich den Mikrokosmos beeinflusse, kann es ja auch sein, dass ich dadurch den Makrokosmos beeinflusse. Also wenn ich etwas mache, dann habe ich ja immer eine Aktion-Reaktion. Inwiefern dann diese Reaktion ist, das entscheidet ja im Prinzip das, was ich gestaltet habe oder das, was ich vielleicht bewegt habe dadurch. Das heißt aber auch, dass dieses Außengefüge entscheidet, inwiefern mein Projekt Wellen schlägt oder nicht. Kommt es an? Habe ich genau den Nerv der Zeit getroffen? Wenn ich jetzt was zum Thema Nachhaltigkeit macht, denke ich mir, aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil so dieser erste Hype drum, wir müssen jetzt auf den Klimawandel achten und wir müssen nachhaltiger werden, der ist jetzt gerade schon ein bisschen abgeflacht in, okay, wir hatten erst Corona, jetzt ist Ukraine und Russland gerade präsent, das heißt, das beeinflusst so ein bisschen, also das Außengeschehen beeinflusst ein bisschen diesen Mikrokosmos dann und dadurch können halt Projekte total aktuell in den Sand verlaufen, weil wir einfach zur falschen Zeit kommunizieren. Also
ist da auch einfach sehr abhängig irgendwie von der Aufmerksamkeit von Menschen und die ist eben beschränkt und nimmt die lautesten Dinge halt auch am meisten wahr.
Ja, Bewusstsein. Bewusstsein und ja, das ist auf jeden Fall richtig. Um nochmal gerade zurückzukommen, also ich glaube, wir müssen anfangen, mehr in kleinen Schritten zu denken, um so unser großes Ziel vielleicht zu erreichen, anstatt zu sagen, wir packen das große Projekt um, wie kann denn die Welt, also wir können Visionen gestalten, wir können Visionen auch ausarbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, meiner Meinung nach, zu denken, was passiert in 30 Jahren, wie kann das aussehen, weil aus diesen Visionen kann ich wieder generieren, wie ich jetzt vielleicht in der Gegenwart dahin arbeiten kann. Dieses Gedankengut finde ich sehr gut und das müssen wir auch weiter treiben. Aber zu sagen, wir gestalten jetzt einmal die Welt, die so komplex ist, neu um, ich glaube, da müssen wir ehrlich vielleicht auch zu uns sein, dass es nicht in unserer Macht steht, weil so viele Dinge außenrum das bedingen, das könnte, glaube ich, nicht mal ein Putin entscheiden.
Aber ich finde es da auch wieder gut, wo du sagst, ja, wir müssen mal auch diese großen Dinge denken, weil ja fast zu, konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, sollten wir die Welt halt doch auch umgestalten. Nur wir müssen uns halt dann auch bewusst sein, wir gestalten nicht die reale Welt um. Aber wenn wir einmal eine Idee einer Welt umgestalten, haben wir dann wieder Ansätze, wo wir dann vielleicht auch das Kleine mitgestalten können, um zu wissen, okay, wo wollen wir vielleicht hin und nicht einfach total unbewusst und zufällig irgendwas mitgestalten, wo vielleicht, was vielleicht dann gar nicht zu irgendwas führt.
Ich fand, du hast es gerade echt schön gesagt, weil wir dann visuell Ideen umgestalten können. Also ich glaube, das ist ja unser Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, oder unsere Macht, die wir haben mit unserem Kommunikationsdesign oder Informationsdesign, kann man jetzt beides nehmen. Wir können Ideen visuell ausarbeiten, greifbar machen, dadurch nochmal komplexe Probleme in Kleinteile aufteilen und dann dadurch nochmal neue Lösungen schaffen. Also ich glaube, das muss man hier an der Stelle nochmal sagen, dass diese Visualität, okay, wie stelle ich mir vielleicht die Welt auch in 50 Jahren vor, da grundlegend wichtig ist, um nochmal alle Perspektiven, die es dazu braucht, vielleicht mit einzubeziehen, und auch Dinge greifbar für Personengruppen zu machen, die vielleicht die ohne die Visualität sich Ideen schlechter vorstellen können.
Und damit haben wir dann auch wiederum eine relativ große Macht, diese Aufmerksamkeit, über die wir eben gesprochen haben, auch wieder zu beeinflussen und zu entscheiden, wo vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit drauf liegt.
Ja. Das können wir, glaube ich, gut auch. die Macht, die darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, da muss sich jeder auch selber nochmal diese Verantwortung, die man dadurch mitträgt oder tragen sollte, bewusst machen, dass mit den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben, die wir vielleicht auch lernen, dass wir die Macht haben, Dinge zu beeinflussen, negativ sowie aber auch positiv, also wir wollen positiv Dinge beeinflussen, können aber auch negativer Natur sein. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man nochmal reflektiert, wie arbeite ich, mit welchen Mitteln arbeite ich, habe ich wirklich Perspektiven mit eingearbeitet, die für das Projekt wichtig sind, um eben diese Macht und das Bewusstsein von vielen Menschen nicht negativ auszunutzen.
Und ich finde es da auch interessant, dann zu fragen, wann muss ich mir diese Fragen stellen? Weil ich glaube, am falschen Punkt behindern sie eher ein freies Denken und ein kreatives Denken und damit auch den Prozess, sind aber an der richtigen Stelle eben auch relevant.
Ja, vor allem, wenn wir das jetzt im Design Thinking betrachten, da heißt es ja immer erst diesen Raum aufmachen. Wir wollen erstmal allen Ideen die Chance geben und jede Idee ist gleichwertig, egal von wem sie kommt und egal in welcher Form sie auch da ist. Hier wäre zum Beispiel das total falsch. Das wird total lähmen und bremsen. Ich glaube, solche Fragen sollte man sich dann stellen, wenn es so ein bisschen in diese Entscheidungsphase geht. Welche Idee arbeite ich denn jetzt aus? Welche macht am meisten Sinn? Ich habe mich jetzt mit der Thematik beschäftigt, ich habe mich mit dem Problem beschäftigt und jetzt habe ich vielleicht mehrere Möglichkeiten gefunden, wie ich das Problem lösen kann. Ich denke, hier kann man schon diese erste Reflexion starten, zu sagen, okay, welche macht Sinn und welche benötige ich und was benötige ich dazu eigentlich? Und ist es dann genau das, was ich erreichen möchte?
Wie schaffst du es, dir die Fragen zu dem richtigen Zeitpunkt zu stellen und dich nicht zu verkopfen?
Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, muss ich tatsächlich sagen. Ja, wahrscheinlich auch gelernt. Das muss man ja sagen, die Intuition kommt ja nicht einfach so irgendwo her. Es hat mich ja irgendwie auch ein bisschen geprägt. Ich frage gern, ich hinterfrage auch gern. Also ich, wenn Sachverhalte, vielleicht hinterfrage ich auch zu viel. Das muss man auch sagen. Ich glaube, man, wie du schon sagst, man kommt ganz schnell in so einen Strudel rein. Und dann fragt man und fragt man und fragt man und man lähmt eigentlich sich selbst dann auch. Vor allem, wenn man selber allein zum Beispiel ein Projekt hat. Wenn man jetzt mit mehreren Projekten ist, dann hat man immer jemanden, der dann sagt, ja, jetzt komm, jetzt machen wir mal weiter.
Dann ist es vielleicht sogar wichtig, die hinterfragende Person zu sein.
Genau, vor allem, wenn man dann gruppendynamische Prozesse anschaut. Also jeder nimmt ja dann so eine gewisse Rolle ein. Wenn du aber jetzt ein Projekt alleine hast, dann bist du diese Person alles in allem. Dann glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. In einem gruppendynamischen Prozess kann ich es mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass man dann komplett alleine das runterzieht. Also es kommt auf die anderen Personen mit in der Gruppe an, die dann entweder reingrätschen oder eben halt auch nicht. Aber eigentlich bekommt man immer eine Resonanz, wo es dann heißt, okay, jetzt vom Feingefühl her muss man dann das Mann, aber ich bin auch ein recht emotionaler Mensch und habe da ein Gespür dafür, wann ich was fragen kann auch. Also ich denke, man muss erstmal die Umgebung kennen, man muss die Menschen kennen, die man fragt, und daraus generiert sich ja wieder so ein bisschen, wie tief kann ich eigentlich fragen, hat er überhaupt die Expertise, mir das zu beantworten. Man stellt ja nicht einfach eine Frage an eine Person XY, ohne zu wissen, in welche Richtung das es jetzt gehen soll. Also so ist vieles. Ich mag das eigentlich total, das im Gespräch zu machen, weil daraus ergeben sich so viele neue Fragen, Sachverhalte in Richtungen, die man treiben kann, vielleicht auch punktuelle Ansätze, wo man dann merkt, okay, ich habe gedacht, eigentlich der Punkt ist interessant, aber ich merke gerade, der ist überhaupt nicht relevant. Ich muss eher auf den anderen Punkt einsteigen. Also so dieses intuitive Handeln, extrem viel wahrnehmen, schnell reflektieren, was passiert hier gerade, so dieses Aufsaugen der Umgebung, also da spielt ein bisschen mehr mit rein, wie einfach nur eine Frage zu stellen, sondern ich muss auf mein Gegenüber eingestellt sein, ich muss auf mein Gegenüber eingehen können und ich muss aber auch schnell für mich innerhalb von Sekunden bewerten können, ist das jetzt gerade die richtige Richtung, in welche Richtung möchte ich, brauche ich eine Gegenfrage, damit ich wieder in die andere Richtung komme, entwickelt sich gerade im Gespräch ein Thema, das aber eigentlich relevant ist und nicht das andere, wo ich vorher dachte. Also man merkt, es ist eigentlich ein Zusammenspiel aus extremer aus Vorbereitung, natürlich, aber gleichzeitig auch aus der Wahrnehmung, die gerade vor mir vor Ort passiert. Und deshalb schätze ich persönliche Gespräche extrem bei vor allem Wissensgenerierung. Also wenn es jetzt wirklich um die Perspektive von Personen geht, die gerade das Projekt betrifft. Weil du besser darauf einsteigen kannst und merkst, wie der Gegenüber oder das Gegenüber mit der Körpersprache auch reagiert auf das, was du sagst.
Wie arbeitest du jetzt auf der Arbeit? Arbeitest du da eher allein oder im Team? Wahrscheinlich auch beides. Ich würde jetzt interpretieren, dass du in der Gestaltungsarbeit eher allein bist und eher auch dann halt hinterfragst, aber dennoch bist du ja nie komplett alleine, wenn du bei einem Unternehmen arbeitest.
Ja, wir sind ein kleines Team tatsächlich, bestehend aus mir, meiner Kollegin und aktuell einem Praktikanten, der tatsächlich dann auch in die Richtung Design dual studiert. Und wir arbeiten eigentlich mit den verschiedenen Abteilungen zusammen. Also wir versuchen gerade, das so weit zu treiben, dass wir so ein bisschen das Bindeglied sind zwischen den Abteilungen. Wir geben Kommunikation weiter. Wir sind aber auch dafür da, dass wir Kommunikation ja, natürlich nach außen bringen. Das heißt, wir saugen alles auf, was in den Abteilungen gerade passiert, und versuchen das dann kommunikativ nach außen zu tragen, aber auch für uns intern zu sagen, okay, hier sind Prozesse, da können wir mit rein, die sind wichtig, da müssen wir vielleicht nochmal rein und die Zielgruppe analysieren, nochmal deutlicher mit der Zielgruppe auch reden, die es betrifft, ist der Bedarf da, warum sind Dinge so entwickelt worden, wie sie entwickelt worden sind. Also ich merke, dass ich dann selbst so ein bisschen wieder in diesen Impulsgeber, proaktiver Designer, Designerinnen-Modus gehe und Dinge versuche von oben zu betrachten, damit ich sie selbst verstehen kann. Also warum sind Prozesse entstanden und welches Wissen ist dafür eigentlich verwendet worden? Also eigentlich mache ich so vieles. Vieles in dem Sinne, dass man sagt, ich für mich selbst versuche die Branche kennenzulernen, rede viel mit BeraterInnen und ReferentInnen, damit ich einfach so ein bisschen das Gespür dafür kriege, was braucht oder was ist aktuell eigentlich in der Branche da, was wird benötigt, wie können wir unsere Kommunikation schärfen, vielleicht auch klarer machen, damit wir genau das zum Ausdruck bringen können, was, was wir eigentlich tun. Gleichzeitig gestalte ich noch ein bisschen so nebenbei. Also ich würde sagen, mein Augenmerk liegt nicht mehr auf der Gestaltung an sich. Ich bin eigentlich weg von der Umsetzerrolle gegangen, so eher in diese Denkerrolle, und versuche so ein bisschen, ja, neu zu denken, bewusster zu denken, zu beleuchten und so ein bisschen diese Stimmung da mit reinzukriegen. Manchmal läuft es gut, manchmal schlecht. Das muss man auch dazu sagen. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man da jetzt in einen neuen Rahmen reinkommt und dann bekommt man offene Arme. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen auch Skepsis, weil jeder unter Design, vor allem auch im Firmenkontext, vor allem in einem mittelständischen Unternehmen, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, von 50 Leuten ist es ist von für viele noch so, Design ist der Umsetzer, also Design, Design ist die Umsetzer, Umsetzerin, die da Dinge schön macht. Also tatsächlich wieder, wir sind wieder dabei, wir machen Dinge schön, ja, hinterher wäre es cool. ja, aber der Prozess dahinter wird eher weniger gesehen, so diese Auseinandersetzung.
Wie schafft man dieses Umdenken oder wie schafft man auch, wenn man vielleicht einen Auftrag bekommt für dieses Schönmachen, aber man möchte selbst nicht nur das Ganze schön machen, sondern man möchte Fragen stellen, man möchte Dinge hinterfragen, man möchte schauen, dass man auch am Konzept mitarbeitet. Wie machst du das, wenn das vielleicht gar nicht gewünscht ist, weil es gar nicht bewusst ist?
Feingefühl und mal sich selbst fragen, ist es jetzt wirklich notwendig? Ich glaube, also ich, das musste ich tatsächlich auch erstmal lernen zu sagen, nicht jedes gestaltete Produkt oder gestaltete Oberfläche hat oder braucht es, ein richtig durchdachtes Konzept zu haben, an dem ich Stunden sitze, weil diese verwendete Oberfläche im Prinzip am Schluss dann doch nur für eine Woche draußen ist oder vielleicht auch nur für einen Tag, Glück gesagt. Und eigentlich die Informationen, die draufstehen, wichtiger sind, wie dass es jetzt total durchdacht ist. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was muss ich gerade eigentlich machen. Ich muss für mich selber auch reflektieren, ist es notwendig, dass ich da jetzt reingehe und nochmal Fragen stelle. Wo ich am Anfang gemerkt habe, wenn ich auf Widerstand ein bisschen, also klar geht jemand auf Widerstand, weil er das nicht kennt, dass DesignerInnen vielleicht in Prozessen mitarbeiten und dass das vielleicht auch was Neues ist, dass jetzt eine Designerin herkommt und Prozesse hinterfragt. Weil das ja eigentlich, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, nicht unser Job ist. Oder halt der Umgangssprache, die nicht unser Job ist. Und man muss halt versuchen, also ich bin auf die Leute extrem zugegangen, habe versucht, auch so mit ihnen zu reden, habe versucht zu erklären, was ich eigentlich in meiner Masterarbeit auch gemacht habe, weil das ja ganz viel auch das erklärt hat. Reden und vor allem auch selber sich selbst reflektieren und zu sagen, ist es hier jetzt eigentlich notwendig, dass ich Fragen stelle oder nehme ich das erstmal auf und versuche hier rauszufinden, was gerade passiert und lasse den anderen den Raum. Also es ist so ein Spiel zwischen, ich gehe proaktiv rein und jetzt ist es notwendig, aber auch so dieses Spiel, jetzt muss ich mich aber zurückziehen und wirklich den anderen Leuten den Raum lassen, weil hier wäre es fehl am Platz. Es ist echt tatsächlich, und das muss man auch lernen, den Prozess zu sagen, wann darf ich jetzt proaktiv rein, wann ist es nicht wie ein Elefant im Glashaus, sondern wann macht es wirklich Sinn und funktioniert dann auch so, dass es weitergehen kann, so dieses Feingefühl zu lernen. Und das geht eigentlich nur durch Erfahrung. Erfahrung und eigenes Scheitern, aber auch sich selbst einzugestehen, das war jetzt einfach falsch. Ja, ist im Firmenkontext, denke ich, nochmal was anderes, wenn du selbst in der Firma drinnen bist, wie das die Position, dass du gebucht wirst zum Beispiel. Weil dann wirst du ja aktiv gebucht und die Leute gehen aktiv auf dich zu, weil sie wissen, dass du im Prinzip diese Expertise hast und diese Impulse auch mitbringst. Von dem her glaube ich, ist es auf jeden Fall schon ein härterer Widerstand zu sagen, du bist jetzt wo drin und du agierst proaktiv. Könntest ja auch anders agieren, wie dass du jetzt gebucht wirst, ja.
Wobei das, glaube ich, auch wieder ein bisschen davon abhängt, wer dich bucht und wie du bekannt wirst. Weil wenn dich vielleicht eine Person sucht durch das, was sie in deinem Portfolio sieht, wo man, was ja dann auch meistens doch schön gestaltet ist, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man den Firmenkontext kennt, wenn man die Leute im Unternehmen kennt, mit denen nochmal besser reden kann, als wenn dich ein Unternehmen bucht und sagt, ja, wir haben hier Budget XY, da ist das jetzt aber einfach nicht drin, mach einfach. Aber gegenteilige Frage dazu, vermisst du die Gestaltung dann manchmal?
Ja, ich glaube, die vermisst man immer. Ich vermisse es wirklich mal. Wenn du in einem Firmenkontext arbeitest, dann hast du dich an das CD zu halten und dann auch so ein bisschen im Hinblick auf das CI, dass man alles in diesen Rahmen gestaltet. Ich vermisse es mal irgendwie da auszubrechen und mal einfach so ein kleines Spaßprojekt wieder zu machen, das halt vielleicht einfach cool ist. Also das halt fancy ist, das halt cool ausschaut, einfach mal neue Dinge ausprobieren, neue Techniken auszuprobieren. Ja, das vermisst man, glaube ich, weil das einen nochmal so eine kleine Freiheit auch im Kopf gibt. Das ist wie so ein kleiner Ausflug auf eine Insel, auf eine kreative Insel. Das vermisse ich tatsächlich. Obwohl mir das im Prozessarbeiten extrem Spaß macht, mich da reinzudenken, mit Inhalten zu arbeiten, neue Perspektiven kennenzulernen, selber zu reflektieren und auch zu sagen, okay, Tati, der Weg war jetzt vielleicht falsch. irgendwie dieses wirklich aktiv was bewegen zu können, das macht extrem Spaß. Oder mir zumindest, ich glaube, das ist auch persönlichkeitsabhängig. Ist schon mein Antrieb zu sagen, ich versuche was zu bewegen. Ich glaube, das ist das, warum ich meinen Job liebe. Es ist nicht mehr die pure Gestaltung an sich, sondern wirklich zu sehen, was kann ich wie bewegen und welchen Einfluss kann es vielleicht auch nehmen. Und auch wenn der Einfluss erstmal klein ist, es gibt mir schon viel zu sagen, ich habe was bewegt. Ja.
Kannst du das gestalterische Austoben dann ab und zu in deiner Freizeit machen? Findest du da Wege, das auszuleben oder ist dann quasi durch den konzeptuellen Weg auch dafür die Energie dann abends weg?
Dadurch, dass ich konzeptionell trotzdem noch denke in der Arbeit, habe ich das Gott sei Dank da noch ein bisschen. Ich bin freiberuflich noch ein bisschen unterwegs. Das gibt mir noch ein einiges. Und ansonsten frisst tatsächlich am Abend meine Zeit meine Tochter. Aber es kann auch kreative Ausflüge geben, indem dass man einfach mal mit Acrylfarbe und einem Kleinkind was unternimmt. Also hat sich auf eine andere Ebene gelagert und man weiß, dass die Dinge nicht für immer sind. Das heißt, es ist halt aktuell so, heißt aber nicht, dass es nicht anders werden kann. Und jede Zeit hat auch seine Für und Wider, tatsächlich, ja.
Wo möchtest du dann in Zukunft hin? Möchtest du noch mehr in die Freiberuflichkeit, noch mehr in das Unternehmen oder in solche Unternehmen im Allgemeinen quasi mehr? Schätzt du mehr die Diversität an KundInnen oder magst du es lieber mit einem Partner langfristig und intensiver zusammenzuarbeiten?
Boah, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich würde sagen, ich kann jetzt nicht sagen, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich habe das Ziel, dass ich mich selbst weiterentwickle, dass ich mich immer mehr zum Denker anstatt Umsetzer entwickle. Das merke ich gerade. Da ist für mich selber auch gerade der Umbruch da. Ich weiß, dass ich eine Person bin, die viel inhaltlich arbeitet. Ich will mich in die Themen einarbeiten, ich will da Experte werden, ich will Perspektiven kennenlernen, ich will die beleuchten von verschiedenen Seiten. Ich möchte richtig fundiert auch arbeiten und ich glaube, wenn ich das so weit bin und auch sein möchte, dann funktioniert es nicht, wenn ich eine laufende oder wechselnde KundInnen habe, sondern das funktioniert dann wahrscheinlich eher in einem Kontext, in dem ich auch länger bleibe und bleiben kann. Von dem her, aktuell fühle ich mich da wohl, wo ich bin. Ob ich da in 5 Jahren noch bin, das weiß ich ehrlich gesagt schlecht oder eher weniger. Aktuell ist meine Freiberuflichkeit auch dafür da, so ein bisschen diesen kreativen Sidekick zu bieten, wie man es in der Agentur kennt. Ich würde auch sagen, dass ich aber auch nicht der Typ für eine totale Agentur bin. Dafür arbeite ich einfach zu sehr strategisch, konzeptionell und inhaltlich. Hat beides, also ich kann die Frage gerade eigentlich nicht konkret, klar formuliert beantworten.
Aber ich finde sie eigentlich schon ziemlich beantwortet. Also so wie ich dich verstehe, siehst du die Arbeit, die du gerne machen möchtest, gerade was Konzept angeht, was Hinterfragen angeht, in der Freiberuflichkeit nicht wirklich, sondern brauchst dafür irgendwie eine Anstellung und ein festeres Arbeitsverhältnis und vor allem ein längeres Arbeitsverhältnis, als eine Freiberuflichkeit zulässt?
Ja, ich denke, dass es in der Freiberuflichkeit tatsächlich funktionieren kann, wenn das ein längeres Projekt ist. Also es muss auf jeden Fall ein Projekt sein, das länger funktioniert und nicht nach einem Monat oder vielleicht auch 3 abgeschlossen ist. Vielleicht 3 sehr intensiven Monaten, das glaube ich kann gut funktionieren, aber auf jeden Fall in einem Kontext, das auf jeden Fall länger funktioniert. Ja. Man muss echt sagen, dass das Masterstudium mich dahingehend echt nochmal geprägt hat, aus mir das zu machen, was ich jetzt bin und das, was mich auch antreibt. Ich habe das vor kurzem erstmal nochmal so reflektiert, wenn ich mich nach dem Bachelor betrachte, welchen Status quo ich da hatte und was, wie ich jetzt versuche, an Themen ranzugehen, was mich jetzt auch antreibt, wo jetzt eigentlich so mein Augenmerk drauf liegt, mit meinem Handwerks- oder mit meinem Werkzeugkoffer, den ich sozusagen mitgekriegt habe, hat mich das Masterstudium bei uns schon extrem geprägt, ja.
Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Ist ja schon der zweite Podcast mit dir.
Ja, tatsächlich. Und es war genauso schön wie beim ersten Mal. Ja. Nein, es war noch schöner.
Schönen Tag dir noch. Dankeschön.
Danke, dir auch.
Ciao.
Ciao.
Das war die 11. Folge von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg mit mir, Fabian Kirschen. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, höre dir gerne auch die letzten Folgen an. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.